Das Bekenntnis. Diese Heiligung erstreckt sich durch den ganzen Menschen, ist aber in diesem Leben unvollkommen. Es bleiben noch einige Überreste der Verderbnis in jedem Teil zurück, woraus ein beständiger und unversöhnlicher Krieg entsteht, in dem das Fleisch wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch gelüstet. Westminster Bekenntnis, Kapitel 13, Abschnitt 2. Einleitung. Es gibt einen Augenblick im Leben eines Christen, in dem die erste Frische der Bekehrung verblasst und eine ernüchternde Entdeckung an ihre Stelle tritt. Die Bekehrung selbst war ein Erdbeben gewesen. Der alte Mensch war mit Christus begraben, der neue Mensch auferstanden, eine Welt von Begierden und Gewohnheiten schien über Nacht zusammengebrochen. Die Schrift, die zuvor ein verschlossenes Buch gewesen war, lag offen. Das Gebet, das einst eine lästige Pflicht gewesen war, war zur köstlichen Flucht geworden. Die Sünde, die jahrelang unbestritten regiert hatte, war gestürzt. Wer hätte in jenen ersten Wochen nicht gedacht, der Krieg sei vorüber? Dann kamen die Wochen, die Monate, die Jahre. Und mit ihnen kam die Entdeckung. Der alte Mensch war nicht ertrunken. Er war untergetaucht, ja, aber er schwamm kräftig unter der Oberfläche, und von Zeit zu Zeit brach er mit einer Gewalt hervor, die die Seele erzittern ließ. Ein Wort der Kritik und eine Flamme verletzten Stolzes schoss empor, ehe die Gnade sie löschen konnte. Eine Zeit des Wohlstands und eine feine Selbstsicherheit machte sich breit, die das Gebet lähmte. Eine unbedachte Stunde und ein Gedanke, der längst begraben schien, stand wieder auf der Schwelle und klopfte an. Der Christ, der geglaubt hatte, das Schlachtfeld hinter sich gelassen zu haben, entdeckte, dass das Schlachtfeld in sein eigenes Inneres verlegt worden war und dass der Kampf dort heftiger tobte als je zuvor. Der erste Abschnitt dieses 13. Kapitels hat uns gelehrt, was die Heiligung ist. Ein wirkliches und persönliches Werk des Geistes, gegründet auf Christi Tod und Auferstehung, gewirkt durch Wort und Geist, das die Herrschaft der Sünde bricht und die Glaubenden fortschreitend in das Bild Christi umgestaltet. Soweit die Lehre. Im zweiten Abschnitt legen die Väter von Westminster den Finger auf die Erfahrung. Sie sagen uns nicht nur, was die Heiligung ist, sie sagen uns, wie sie sich anfühlt. Und was sie beschreiben, ist ernüchternd und tröstlich zugleich. Die Heiligung ist umfassend, sie berührt jeden Winkel der Seele, und doch bleibt sie in diesem Leben unvollendet. Eben aus dieser Unvollendetheit entspringt ein Krieg, der nicht enden wird, bis der Glaubende die Waffenrüstung ablegt und das Kleid der Herrlichkeit anzieht. Dies, lieber Hörer, ist nicht die Beschreibung eines schwachen oder zurückgefallenen Christen. Es ist die Beschreibung eines jeden wahren Christen, den Apostel Paulus nicht ausgenommen. Und wenn du den Schmerz dieses Krieges kennst, wenn du über seine Niederlagen geweint und dich gefragt hast, ob einer, der so schlecht kämpft, Christus wirklich angehören kann, dann ist dieser Abschnitt des Bekenntnisses für dich geschrieben. Er wird dir keine leichten Antworten geben. Aber er wird dir die Wahrheit geben, und die Wahrheit, so schwer sie auch wiegen mag, ist doch das Einzige, was eine geängstete Seele auf festen Grund stellt. Die biblischen Grundlagen. Der Abschnitt, den wir betrachten, endet mit einem Bibelzitat, das fast wörtlich in den Text des Bekenntnisses eingewoben ist. Die Väter zitieren den Galaterbrief, und zwar jenen Vers, den jeder Christ, der sein eigenes Herz kennt, aus Erfahrung unterschreiben kann. Paulus schreibt: Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Die liegen im Streit miteinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Jedes Wort dieses Satzes verdient Gewicht. Das Fleisch, griechisch Sarx, meint nicht den physischen Leib, sondern die gesamte gefallene menschliche Natur, das Prinzip der Auflehnung, das auch im Wiedergeborenen noch zurückbleibt. Der Geist, Pneuma, ist der Heilige Geist, der in jedem Glaubenden Wohnung genommen hat. Das Verb gelüstet, epithymai, bedeutet sein Begehren gegen etwas richten, einen Feldzug des Verlangens gegen einen Gegner führen. Das Fleisch ist kein passives Hindernis, das dem Glaubenden im Weg liegt. Es ist ein aktiver Kämpfer, der mit eigenem Willen gegen den Willen Gottes anrennt. Paulus fügt hinzu, die liegen im Streit miteinander. Das griechische Antikeitai beschreibt die Stellung zweier Heere, die einander auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, bereit zum Angriff, unversöhnlich, ohne Möglichkeit eines Waffenstillstands. Die Folge dieses Streits ist ernüchternd. Dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Der wiedergeborene Wille, von der Gnade erneuert, begehrt die Heiligkeit. Aber das Fleisch widersetzt sich diesem Begehren, und das Ergebnis ist nicht die Auslöschung des heiligen Verlangens, sondern die Hemmung seiner vollkommenen Ausführung. Der Glaubende will das Gute, aber er bringt es nicht vollkommen zustande. Er will das Böse meiden, aber das Fleisch stellt ihm das Böse als begehrenswert vor Augen. Dies ist der Krieg, den das Bekenntnis beschreibt. Ein Krieg, der die Lebendigkeit des Glaubenden beweist, auch während er seine Seele betrübt. Wenn der Galaterbrief die Landkarte des Schlachtfelds in gedrängten Strichen zeichnet, so ist das 7. Kapitel des Römerbriefs das Tagebuch des Soldaten. Paulus schreibt dort mit einer Intensität, die manche Ausleger zu dem Schluss verleitet hat, er müsse seinen Zustand vor der Bekehrung beschreiben. Aber die Verben stehen im Präsens, und das Verlangen nach Heiligkeit ist der Schrei eines wiedergeborenen Herzens. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Der Mann, der so spricht, hasst die Sünde, nicht nur ihre Folgen, sondern ihr Wesen. Er hat Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Das ist nicht die Sprache einer unerlösten Seele, denn der natürliche Mensch hat keine Lust an Gottes Gesetz. Und doch schreit derselbe Mann: Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das wider das Gesetz meiner Vernunft streitet und nimmt mich gefangen unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das griechische Wort für streitet, antistratoiomenon, ist ein zusammengesetztes Verb, das die militärische Metapher schärft. Es ist kein Scharmützel, sondern ein organisierter Feldzug, keine Streifschar, sondern eine Besatzungsarmee. Das Gesetz der Sünde in den Gliedern des Apostels führt einen regelrechten Krieg gegen den erneuerten Verstand. Und das Ergebnis ist eine Gefangenschaft, die Paulus genau in dem Augenblick erlebt, in dem er die tiefste Freude an Gottes Gesetz empfindet. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Das Wort Talaipros, elend, ist der Schrei der Erschöpfung, das Keuchen eines Mannes, den ein Konflikt zermürbt hat, den er aus eigener Kraft nicht beenden kann. Doch der Schrei schlägt unmittelbar um in Danksagung: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn. Die Erlösung ist gewiss, aber sie kommt durch einen anderen. Der Mann, der den Krieg nicht aus eigener Kraft gewinnen kann, hat einen Feldherrn, der ihn für ihn gewinnen wird. Der Krieg tobt, der Sieg steht fest. Genau diese doppelseitige Wahrheit hält das Bekenntnis vor uns hin. Der Kampf ist wirklich, aber der Ausgang ist nicht zweifelhaft. Der Apostel Petrus fügt dem Krieg eine weitere Dimension hinzu. Er redet die Glaubenden als Fremdlinge und Pilger an und ermahnt sie: Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die wider die Seele streiten. Das Verb stratoiontai, streiten, ist die Wurzel unseres Wortes Strategie. Petrus personifiziert die fleischlichen Begierden als Soldaten, die einen militärischen Feldzug gegen die Seele führen. Das Schlachtfeld ist nicht äußerlich, nicht das Römische Reich, nicht feindliche Nachbarn, nicht der Teufel allein, auch wenn er hinter ihnen steht, sondern die Begierden, die von innen aufsteigen. Und der Befehl lautet: Enthaltet euch, apechestai, haltet Abstand, verweigert das Gefecht zu den Bedingungen des Feindes. Der Glaubende ist zum aktiven Widerstand aufgerufen, aber der Widerstand ist keine Sache äußerer Disziplin allein. Er ist die Weigerung, dem inneren Feind zu erlauben, die Bedingungen des Lebens zu diktieren. Noch eine letzte Stelle erhält die Lehre des Bekenntnisses, dass die Heiligung sich durch den ganzen Menschen erstreckt. Paulus betet im 1. Thessalonicher Brief: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, Seele und Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das griechische holoteleis, durch und durch oder völlig, und die dreiteilige Beschreibung Geist, Seele, Leib unterstreichen, dass die Heiligung keine Fähigkeit des Menschen unberührt lässt. Der Verstand wird erneuert, die Neigungen umgeordnet, der Wille umgelenkt, der Leib als Tempel des Heiligen Geistes geweiht. Aber das Gebet richtet sich auf eine Bewahrung, die auf die Wiederkunft Christi vorausblickt, auf die Vollendung dessen, was in diesem Leben nur begonnen ist. Der ganze Mensch wird geheiligt, aber der ganze Mensch wartet auf die endgültige Vollkommenheit, die allein die Herrlichkeit bringen wird. Dies ist die Spannung, die das Bekenntnis festhält. Umfassend, aber unvollendet. Gründlich, aber nicht abgeschlossen. Wirklich, aber noch nicht endgültig. Diese vier Stellen, die Landkarte des Galaterbriefs, das Tagebuch des Römerbriefs, die Ermahnung des Petrus und das Gebet des Paulus, bilden ein vierfaches Seil, das die Lehre des Bekenntnisses sichert. Der Krieg ist wirklich, das sagt uns Galater 5. Er ist innerlich und erschöpfend, das zeigt uns Römer 7. Er verlangt entschlossenen, lebenslangen Widerstand, das lehrt uns der erste Petrusbrief. Und er erstreckt sich auf den ganzen Menschen, der doch der künftigen Vollendung harrt, das erbittet Paulus im ersten Thessalonicher Brief. Kein einzelner Text erschöpft die Wirklichkeit. Zusammen zeigen sie uns die volle Gestalt des geheiligten Lebens diesseits der Herrlichkeit. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter die Lehre von der Heiligung aufnahmen, bewegten sie sich zwischen vertrauten Gefahren. Auf der einen Seite lauerte der antinomistische Irrtum. Wenn die Glaubenden aus Gnade durch den Glauben ohne Werke gerechtfertigt sind, dann ist die Heiligkeit des Lebens gleichgültig. Auf der anderen Seite erhoben sich Perfektionisten verschiedener Spielart, Täufer, Quäker, spätmittelalterliche Mystiker, die lehrten, der Glaubende könne in diesem Leben einen Zustand sündloser Vollkommenheit erreichen. Der zweite Abschnitt schlägt einen Pflock durch beide Irrtümer, nicht durch rhetorische Anklage, sondern durch nüchterne Beschreibung des wirklichen christlichen Lebens, wie die Schrift es zeichnet. Die Wendung erstreckt sich durch den ganzen Menschen besteht darauf, dass die Heiligung keine kosmetische Renovierung ist. Sie zügelt nicht nur das äußere Betragen und lässt das Herz unangetastet. Sie lehrt einen Menschen nicht, seine Zunge zu beherrschen, während seine Gedanken auf den Märkten Babylons umherschweifen. Sie erzeugt keine öffentliche Frömmigkeit, die heimliche Fäulnis verdeckt. Die Väter wussten, dass die Pharisäer die Kunst der äußeren Gesetzeserfüllung gemeistert hatten, während ihr Inneres voller Totengebeine war. Wahre Heiligung dagegen dringt in den Verstand ein und erneuert ihn, Gottes Willen zu erkennen. Sie dringt in die Neigungen ein und ordnet sie um, so dass die Seele liebt, was Gott liebt, und hasst, was Gott hasst. Sie dringt in den Willen ein und stärkt ihn, das Gute zu wählen, das er nun begehrt. Sie dringt in das Gewissen ein und macht es zart und empfindlich für die kleinste Abweichung vom Pfad der Gerechtigkeit. Sie dringt in das Gedächtnis ein und weiht es zur Schatzkammer der Verheißungen und Fügungen Gottes. Sie dringt in den Leib selbst ein und macht seine Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit statt zu Waffen der Ungerechtigkeit. Kein Vermögen bleibt außerhalb des erneuernden Werkes des Geistes. Doch unmittelbar nach dieser umfassenden Beschreibung folgt ein ernüchternder Vorbehalt, ist aber in diesem Leben unvollkommen. Die Heiligkeit des besten Christen auf Erden ist eine begonnene Heiligkeit, nicht eine vollendete. Sie ist eine Heiligkeit der Teile, nicht der Grade, um die Sprache der älteren Theologen zu gebrauchen. Wahre Heiligkeit ist im Glaubenden gegenwärtig, wirklich, greifbar, erkennbar, aber sie ist nicht in Vollkommenheit gegenwärtig. Die Liebe des frömmsten Christen ist mit Eigenliebe vermischt. Der Glaube des stärksten Glaubenden ist mit Unglauben durchsetzt. Darum der Schrei, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Geduld des langmütigsten Heiligen hat ihre Grenzen und ihr Versagen. Die Demut des selbstlosesten Dieners Christi wird vom Schatten des Hochmuts begleitet und oft von einem Hochmut, der das Gewand der Demut trägt. Jede Gnade hat ihren entsprechenden Mangel, jede Tugend ihr begleitendes Laster. Und dies ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Väter beschreiben hier nicht eine Unterklasse schwacher Christen, sie beschreiben jeden Christen, der je Atem geschöpft hat diesseits der Auferstehung. Der Ausdruck einige Überreste der Verderbnis in jedem Teil verschärft den Punkt. Es ist nicht einfach so, dass der Glaubende unvollkommen ist in dem Sinne, dass seine Gnaden noch nicht ihre volle Reife erreicht haben. Das wäre selbst von Adam im Stand der Unschuld wahr gewesen, dessen Gehorsam an Grad hätte zunehmen können, während er an Qualität vollkommen blieb. Die Unvollkommenheit, die die Väter benennen, ist schwerwiegender. Die Gnaden des Glaubenden sind nicht nur unvollständig, sie sind verdorben. Es bleibt im Verstand eine Finsternis zurück, eine Schwerfälligkeit, geistliche Wahrheit zu erfassen, eine Neigung, die Schrift falsch anzuwenden, eine Anfälligkeit für Irrtum. Es bleibt in den Neigungen eine Unordnung zurück. Eine Liebe zur Welt, die mit der Liebe zu Gott wetteifert, eine Kälte gegen Christus, die mit Wärme abwechselt, eine Empfänglichkeit für die Reize der Sünde. Es bleibt im Willen ein Widerstand zurück, ein Zögern, ganz und sofort zu gehorchen, eine Neigung zum Aufschub, eine Vorliebe für den leichteren Weg, wo der härtere der Weg der Pflicht ist. Der alte Mensch stirbt, aber er stirbt schwer, und seine Todeszuckungen werden in jeder Kammer der Seele gespürt. Dies ist keine Entschuldigung für die Sünde. Es ist eine Erklärung des bleibenden Kampfes des Christen, und es soll den Glaubenden nicht in die Sorglosigkeit treiben, sondern in die Wachsamkeit. Der letzte Satz benennt die Folge dieser umfassenden und doch unvollkommenen Heiligung. Woraus ein beständiger und unversöhnlicher Krieg entsteht, in dem das Fleisch wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch gelüstet. Die Väter stellen das christliche Leben nicht als friedlichen Aufstieg zur moralischen Besserung dar. Sie stellen es als Krieg dar, nicht gelegentlich, nicht saisonal, sondern beständig. Er hört nicht auf. Wenn der Glaubende im öffentlichen Gottesdienst steht, mag die Gnade dort auch die Oberhand gewinnen. Er hört nicht auf. Wenn der Glaubende auf den Knien liegt im stillen Gebet, mag der Geist auch eine Zeit des Friedens schenken. Er tobt auf dem Marktplatz und in der Studierstube, im Ehebett und am Familientisch, in der Stunde des Erfolgs und in der Stunde der Niederlage. Der Krieg ist unversöhnlich. Er kann nicht durch Verhandlung beigelegt werden. Es gibt keinen Friedensvertrag. Kein abzutretendes Gebiet im Tausch gegen Ruhe. Das Fleisch wird niemals einwilligen, mit dem Geist zusammenzuwohnen, und der Geist wird niemals einwilligen, das Fleisch zu dulden. Einer muss sterben, der andere muss leben. Jeder Augenblick im Leben des Glaubenden spielt sich auf umkämpftem Boden ab, und der Kampf wird erst dann zur Ruhe kommen, wenn der Glaubende seinen irdischen Leib ablegt und in die Gegenwart seines Herrn eintritt. Theologische Tiefe. Die seelsorgerliche Größe dieses Abschnitts liegt darin, dass er sich weigert, die christliche Erfahrung zu vereinfachen. Er hält zwei Wahrheiten fest, die der natürliche Verstand auseinanderreißen möchte. Die Heiligung ist wirklich, und die Heiligung ist unvollkommen. Der Christ ist verändert, und der Christ ist noch immer ein Sünder. Diese Wahrheiten widersprechen einander nicht, aber sie schmerzen, und jede Generation der Kirche war versucht, die Spannung aufzulösen, indem sie die eine oder die andere aufgab. Der niederländische Theologe Herman Bea Havink, dessen reformierte Dogmatik zu den bleibenden Leistungen reformierter Theologie zählt, behandelt die Unvollkommenheit der Heiligung mit der ihm eigenen Ausgewogenheit. Für Bea Havink ist das Fortbestehen der Sünde im Glaubenden kein Einwand gegen die Wirklichkeit der Wiedergeburt, sondern ein Erweis ihrer Beschaffenheit. Die Wiedergeburt verwandelt nicht den ganzen Menschen in einem Augenblick. Sie pflanzt ein neues Lebensprinzip ein, das Wachsen und die verbliebene Verderbnis fortschreitend überwinden muss. Der alte Mensch wird bei der Bekehrung nicht vernichtet. Er wird entthront. Der neue Mensch wird nicht vollendet. Er wird geboren. Und wie ein neugeborenes Kind alle Teile eines Menschen besitzt, aber keinen in seiner gereiften Form, so besitzt die wiedergeborene Seele alle Gnaden der neuen Schöpfung, aber keine in ihrer vollendeten Form. Bea Havink besteht darauf, dass dieser schrittweise Charakter der Heiligung kein Mangel an Gottes Werk ist, sondern ein Zug seiner Weisheit. Der Herr könnte den Glaubenden in einem Augenblick vollenden. Aber er wählt, ihn stufenweise zu vollenden, durch Kampf, durch Wort und Gebet und Sakrament, durch die Gemeinschaft der Heiligen und die Zucht der Vorsehung. Denn dies verherrlicht seine Gnade, demütigt den Glaubenden und gestaltet ihn nach dem Vorbild eines Heilands, der gehorsam lernte durch Leiden. J. C. Ryle, dessen Buch Heiligkeit Generationen von Christen mit seinem nüchternen seelsorgerlichen Realismus gedient hat, schrieb als ein Pfarrer, der von Theorien sündloser Vollkommenheit unbeeindruckt war. Ryle beobachtet, dass die frömmsten Heiligen sich ihrer verbliebenen Sünde stets am schärfsten bewusst sind. Nicht der Neuling ruft, ich elender Mensch, sondern der erprobte Apostel. Nicht der junge Bekehrte sagt, ich bin der vornehmste der Sünder, sondern der Mann, der 30 Jahre mit Christus gewandelt ist. Wachstum in der Gnade, so Ryle, verringert nicht das Bewusstsein des Glaubenden von der innewohnenden Sünde. Es schärft es. Dasselbe zunehmende Licht, das mehr von Christi Schönheit offenbart, offenbart mehr von der Hässlichkeit der Seele. Der Mensch, der am meisten geheiligt ist, fühlt seinen Mangel an Heiligung am schmerzlichsten. Und genau dies ist das Kennzeichen, an dem das wahre Werk des Geistes von seinen Fälschungen unterschieden werden kann. Der Heuchler ist zufrieden mit seinem Fortschritt. Der Heilige trauert über dessen Langsamkeit. Der Heuchler meint, er sei angekommen. Der Heilige weiß, er hat kaum begonnen. Wenn dich die Unvollkommenheit deiner Heiligkeit bedrückt, so würde Reil sagen, dann ist dieser Kummer selbst ein Beweis, dass der Geist in dir am Werk ist. Robert Shaw lenkt in seiner Auslegung des Bekenntnisses die Aufmerksamkeit auf das Wort Überreste. Die Väter sagen nicht, dass die Verderbnis in voller Stärke bleibt. Sie sagen, dass Überreste bleiben, Bruchstücke, Nachwehen, die Trümmer einer besiegten Macht. Die Herrschaft ist gebrochen, was bleibt, ist der Rückstand. Und Shaw besteht darauf, dass diese Unterscheidung von äußerster seelsorgerlicher Bedeutung ist. Der Glaubende, der die Überreste der Verderbnis mit der Herrschaft der Verderbnis verwechselt, wird in Verzweiflung stürzen. Der Glaubende, der die Überreste für nichts hält, wird in Gleichgültigkeit fallen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Die Sünde bleibt, aber sie bleibt als besiegter Feind, nicht als regierender König. Der Krieg dauert an, aber der Krieg wird von einem befreiten Gefangenen gegen seinen früheren Kerkermeister geführt, nicht von einem Gefangenen gegen seinen Herrn. Der Glaubende kämpft vom Sieg her, nicht um den Sieg, und doch ist der Kampf wirklich, und jeder Fußbreit Boden wird bestritten. Thomas Boston, der schottische Pfarrer, trieb die Lehre von der verbliebenen Verderbnis zu einer ihrer durchdringendsten Folgerungen. Wenn die Sünde in jedem Teil bleibt, dann muss der Glaubende jedem Teil misstrauen. Keine Fähigkeit ist so geheiligt, dass sie außer Reichweite des Verderbens läge. Der Verstand, der die tiefsten Geheimnisse des Glaubens erfasst, mag dennoch durch Vorurteil verdunkelt sein. Die Neigungen, die von der Liebe Christi entzündet wurden, mögen sich dennoch gegen ihn abkühlen und gegen die Welt erwärmen. Der Wille, der den schmalen Weg gewählt hat, mag dennoch an der nächsten Weggabelung zögern. Bostons Rat zielte nicht auf krankhafte Selbstbeobachtung, sondern auf heilige Wachsamkeit. Der Mann, der weiß, dass jedes Zimmer seines Hauses einen Feind beherbergt, wird keine Tür unbewacht lassen. Der Mann, der weiß, dass jede Fähigkeit seiner Seele Überreste der Verderbnis birgt, wird keine Fähigkeit ihrer eigenen Bewachung anvertrauen. Er wird wachen und beten und sich auf den Arm eines anderen stützen, wissend, dass, wer auf sein eigenes Herz vertraut, ein Tor ist. Dies führt uns zum tiefsten theologischen Anker des ganzen Abschnitts. Der unversöhnliche Krieg selbst ist ein Werk des Geistes. Nicht das Fleisch führt Krieg gegen den Geist. Der Geist führt Krieg gegen das Fleisch. Die Initiative in diesem Kampf liegt bei Gott, nicht beim Menschen. Schon das Vorhandensein des Konflikts ist ein Beweis für das Einwohnen des Geistes. Denn wo kein Geist ist, da ist kein Krieg, nur der Friede des Grabes, die Stille des geistlichen Todes. Wenn eine Seele, die einst friedlich in der Sünde schlummerte, den Schwertstich des Gewissens zu spüren beginnt, wenn Gewohnheiten, die einst Freude bereiteten, Schmerz zu verursachen anfangen, wenn die alten Gefährten der Torheit fremd zu werden beginnen und die Gesellschaft der Frommen begehrenswert, so sind dies keine natürlichen Entwicklungen. Es sind die ersten Gefechte eines Krieges, den der Heilige Geist der verbliebenen Verderbnis in dieser Seele erklärt hat. Und der Geist beginnt keine Kriege, die er nicht zu beenden gedenkt. Jedes Scharmützel, jeder Rückschlag, jeder mühsam erkämpfte Fußbreitboden ist der Geist, der seinen Feldzug auf den endgültigen Sieg hin vorantreibt, der gewiss ist, weil er verheißen ist. Der Krieg ist das Zeichen des Lebens. Der Friede des Unbekehrten ist der Friede einer Leiche. Die Unruhe des Wiedergeborenen ist die Unruhe eines Schlachtfelds, auf dem der lebendige Gott das Feld bezogen hat. Und er hat noch nie eine Schlacht verloren, die er zu schlagen unternahm. Calvin verankerte diese Wahrheit in der Gemeinschaft mit Christus. Er bestand stets darauf, dass die Gnade Christi eine doppelte Gabe ist. In der Vereinigung mit Christus empfängt der Glaubende Rechtfertigung und Heiligung zugleich, untrennbar, doch zu unterscheiden. Wo die Gemeinschaft mit Christus ist, da wird die Heiligung folgen, denn Christus gibt sich nicht stückweise. Jeder Fortschritt in der Heiligkeit ist das Geschenk des innewohnenden Christus durch den innewohnenden Geist. Der Glaubende, der dies versteht, blickt nicht auf seine eigenen Anstrengungen, sondern auf seinen Herrn und in diesem Blick liegt die Kraft, die ihn umgestaltet. Ein letzter Gedanke unterfängt diesen Abschnitt. B.B. Wahrfield zeigte, dass die Lehre des Neuen Testaments von der Heiligung von Anfang an auf die Spannung hin angelegt war, die das Bekenntnis festhält. Der Christ ist gestorben und auferstanden mit Christus. Das ist die vollendete Tatsache. Und der Christ soll die Glieder töten, die auf Erden sind. Das ist der fortdauernde Befehl. Der Indikativ, was Gott getan hat, begründet den Imperativ, was der Glaubende tun soll. Die vollendete Tatsache löscht die fortdauernde Verantwortung nicht aus. Sie begründet sie. Eben weil du gestorben bist, sollst du töten. Eben weil du auferstanden bist, sollst du das Trachten nach dem, was droben ist, suchen. Die Heiligung ist Kampf, aber es ist der Kampf eines Menschen, der bereits auf der Siegerseite steht. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, erwarte den Krieg, statt von ihm überrascht zu werden. Kaum eine seelsorgerliche Täuschung hat mehr Seelen verwirrt als die Annahme, die Bekehrung sei das Ende aller inneren Kämpfe. Viele Glaubende geraten in den ersten Jahren ihrer Pilgerschaft in tiefe Beunruhigung, wenn sie entdecken, dass die Sünde bei der Bekehrung nicht verschwunden ist. Man hatte ihnen gesagt, Christus habe sie freigemacht, und in einem wahren und entscheidenden Sinn hatte er das auch. Aber man hatte ihnen nicht gesagt, dass die Freiheit des Christen in diesem Leben die Freiheit einer Stadt ist, deren früherer Tyrann aus dem Palast vertrieben wurde, aber noch Außenposten in den entlegenen Bezirken hält. Der Krieg überrascht sie und sie schließen, dass etwas falsch gelaufen sei. Ihre Bekehrung sei mangelhaft gewesen, ihr Glaube unzureichend, sie hätten den Geist nicht wirklich empfangen. Das Bekenntnis tritt dieser Angst mit seelsorgerlicher Weisheit entgegen. Es sagt dir, dass der Krieg nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Es sagt dir, dass die Heftigkeit deines Kampfes in einer gefallenen Welt ein Zeichen geistlicher Gesundheit ist. Ein Toter fühlt keinen Kampf. Die Seele, in der kein Krieg tobt, ist eine Seele, in der der Geist noch nicht Wohnung genommen hat. Halte die Gegenwart des Konflikts nicht für die Abwesenheit der Gnade. Der Konflikt ist die Gnade am Werk. Der Geist hat dich nicht verlassen, er kämpft in dir. Die Frage ist nicht, ob du kämpfst, sondern auf welcher Seite du kämpfst und in wessen Kraft du die Waffen ergreifst. Zweitens. Die Allgegenwart der verbliebenen Verderbnis mache dich gründlich in der Selbstprüfung und genau in der Busse. Das Bekenntnis lehrt, dass Überreste der Verderbnis in jedem Teil bleiben. Das heißt, kein Bereich deines Lebens ist so geheiligt, dass er ungeprüft bleiben dürfte. Der Prediger, der die Kunst des öffentlichen Gebets beherrscht, mag dennoch einen heimlichen Stolz hegen, der sich an der Bewunderung seiner Hörer nährt. Der Vater, der seine Familie täglich im Gottesdienst leitet, mag dennoch ungeduldig mit seinen Kindern sein in den gewöhnlichen Reibungen des Haushalts. Die Frau, die der Gemeinde mit unermüdlicher Hingabe dient, mag dennoch einen Groll gegen eine Schwester hegen, die sie vor Jahren gekränkt hat. Die Verderbnis, die im Verstand bleibt, mag sich als eingefleischtes Vorurteil zeigen, das sich in die Sprache der Überzeugung kleidet. Die Verderbnis, die in den Neigungen bleibt, mag sich als ungeordnete Bindung zeigen, die in erlaubtes Verlangen umbenannt wurde. Die Verderbnis, die im Willen bleibt, mag sich als Gewohnheit des Aufschubs zeigen bei Pflichten, die nicht von selbst kommen. Allgemeine Bekenntnisse einer allgemeinen Sündhaftigkeit sind leicht und kosten wenig. Aber der Geist, der den ganzen Menschen heiligt, verlangt bestimmte Busse für bestimmte Sünden. Bitte ihn, dich zu erforschen, wie David es tat, und dir zu zeigen, nicht nur, dass du ein Sünder bist, sondern wo du sündigst. An welchem Teil, durch welchen Zugang, mit welchem Voranschreiten unternimmt der alte Mensch noch seine Angriffe? Der Feind kennt deine Schwächen. Kennst du sie? Drittens. Lass den unversöhnlichen Charakter des Krieges jeden Gedanken an Waffenstillstand mit der Sünde verbieten. Die Tatsache, dass die Sünde in diesem Leben nicht völlig ausgerottet werden kann, ist kein Freibrief, sie zu beherbergen. Der Krieg ist unversöhnlich. Es gibt keinen Mittelweg. Das Fleisch wird niemals die Waffen strecken. Jeder Vorschlag des Fleisches, der mit nur dies eine Mal oder es weiß ja niemand oder es ist doch eine Kleinigkeit beginnt, ist ein Versuch, einen Sonderfrieden auszuhandeln, und jeder Sonderfrieden ist Verrat am Geist. Der Glaubende, der mit einer bestimmten Sünde Frieden schließt, der beschließt, dass der Kampf zu kostspielig sei und dass ein wenig Nachsicht geduldet werden könne, hat Gebiet preisgegeben, dass Christus gehört. Und die Geschichte gefallener Heiliger warnt uns, dass ein einziger preisgegebener Außenposten zum Sammelpunkt eines Gegenangriffs werden kann, der die ganze Stadt überrennt. Davids Blick vom Dach war ein kleiner Anfang, aber er endete in Ehebruch, Betrug und Mord. Petri Furcht vor einer Magd war eine augenblickliche Schwäche, aber sie führte zur dreifachen Verleugnung seines Herrn. Unterschätze nicht die strategische Klugheit des inneren Feindes. Er muss nicht den ganzen Krieg in einer einzigen Schlacht gewinnen. Er muss nur eine Schlacht nach der anderen gewinnen, und das kleine Zugeständnis von gestern ist die eingefleischte Gewohnheit von heute und die öffentliche Schande von morgen. Der Krieg ist unversöhnlich. Kämpfe ihn, als hinge alles vom Ausgang ab, und kämpfe ihn in der Kraft eines anderen. Viertens. Deine unvollkommene Heiligung halte dich demütig vor Gott und sanft mit deinen Brüdern. Der Glaubende, der versteht, dass die Verderbnis in jedem Teil bleibt, wird sich über die Sünden anderer nicht wundern, als ob sie etwas Seltsames wären. Er wird nicht schnell verurteilen, nicht hart richten, nicht streng tadeln. Er kennt sein eigenes Herz zu gut dafür. Er erinnert sich der Sünden, die er in Gedanken, wenn nicht in Taten begangen hat, der Fälle, die allein die Gnade verhindert hat, der Versuchungen, die ihn überwältigt hätten ohne die zurückhaltende Hand des Geistes. Und dieses Wissen erzeugt nicht Gleichgültigkeit gegen die Sünde, sondern Geduld mit den Sündern. Es befähigt ihn, einen gefallenen Bruder mit dem Geist der Sanftmut zurechtzubringen und dabei auf sich selbst zu sehen, dass er nicht auch versucht werde. Die Gemeinde ist kein Museum vollendeter Heiliger, sondern ein Lazarett genesender Sünder, und die Geduld des Arztes sollte allen Patienten Geduld miteinander lehren. Zugleich sollte die Unvollkommenheit deiner Heiligung dich demütig halten vor Gott. Jeder Fortschritt in der Heiligkeit ist sein Geschenk, nicht deine Leistung. Jeder Sieg über die Sünde ist durch seine Kraft errungen, nicht durch deinen Vorsatz. Du hast nichts, das du nicht empfangen hast. Und du würdest alles verlieren, was du empfangen hast, wenn seine Hand sich einen Augenblick zurückzöge. Gehe leise und gib ihm die Ehre für jeden Fortschritt, den du gemacht hast, und vertraue ihm für jeden Fortschritt, der noch zu machen bleibt. Fünftens. Die Gewissheit des endgültigen Sieges nähre deine Hoffnung und stärke dein Ausharren. Der Krieg ist wirklich, aber der Krieg hat ein Ende. Das Fleisch wird nicht immer wieder den Geist gelüsten. Das Gesetz in den Gliedern wird nicht immer wieder das Gesetz der Vernunft streiten. Der Tag kommt, an dem der letzte Überrest der Verderbnis hinweggetan sein wird, an dem der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib, dem Bilde Christi gleichgestaltet sein wird und der Kampf, der dich erschöpft und gedemütigt und geheiligt hat während deiner ganzen irdischen Pilgerschaft, dem Frieden weichen wird, der alles Verstehen übersteigt. Diese Hoffnung macht den gegenwärtigen Kampf nicht weniger dringlich. Sie macht ihn erträglicher. Der Soldat, der weiß, dass der Krieg enden und seine Seite siegen wird, kann Wunden ertragen, die einem Mann brechen würden, der ohne Hoffnung kämpft. Du kämpfst nicht, um den Sieg zu verdienen. Der Sieg ist bereits in Christus errungen. Du kämpfst vom Sieg her, nicht um ihn. Und derselbe Herr, der die Entscheidungsschlacht auf Golgatha geschlagen hat, der über Fürstentümer und Gewalten triumphierte und sie öffentlich zur Schau stellte, wird seinen Feldzug in deiner Seele zum verordneten Ende führen. Der in dir ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Der Krieg ist lang, der Feind ist grimmig und deine eigene Kraft ist gering. Aber dein Feldherr hat noch nie einen Soldaten verloren und er wird nicht mit dir beginnen. Jage nach dem vorgesteckten Ziel, vergiss, was da hinten ist, und strecke dich aus nach dem, was vorne ist. Der Preis ist gewiss, und die Hand, die ihn hält, ist die Hand, die für dich durchbohrt wurde. Sechstens. Lerne, deine Leiden als die Werkzeuge des Vaters zur Heiligung zu sehen. Das Bekenntnis spricht hier nicht ausdrücklich vom Leiden, das gehört in das Kapitel von der Vorsehung. Aber der Grundsatz ist überall enthalten. Der Geist, der heiligt, gebraucht jeden Umstand des Lebens als seine Werkstatt. Die Enttäuschung, die deine Pläne zerschlägt, ist der Geist, der dich von der Selbstsicherheit entwöhnt. Der schwierige Mensch, dessen bloße Gegenwart an deiner Geduld zehrt, ist das verordnete Werkzeug des Geistes, um die Langmut Christi in dir zu bilden. Die Zeit geistlicher Dürre, wenn der Himmel wie Erz scheint und deine Gebete von der Decke zurückprallen, ist kein Beweis, dass Gott dich verlassen hat. Es ist der Geist, der dich lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen, an der Verheißung zu hängen, auch wenn das Gefühl entzogen ist. Der Glaubende, der lernt, seine Umstände durch die Linse der Heiligung zu deuten, findet Sinn selbst in den rätselhaftesten Fügungen. Jede Träne, jede Prüfung, jeder Dorn im Fleisch wird vom Geist in das Gewebe deiner Heiligkeit eingewoben. Der Tag wird kommen, an dem du Gott für die Leiden danken wirst, um deren Wegnahme du jetzt flehst, denn du wirst sehen, dass sie die Werkzeuge waren, mit denen er das Bild seines Sohnes in deine Seele gemeißelt hat. Jabet, Herr, unser Gott, der du heilig bist und allein Sünder heilig machen kannst, wir kommen vor dich mit Herzen, die dankbar und dennoch trauernd sind. Wir preisen dich, dass du uns nicht in der Verderbnis unserer gefallenen Natur gelassen, sondern ein Werk erneuernder Gnade in jedem Teil unseres Wesens begonnen hast. Unseren Verstand erleuchtend, unsere Neigungen erwärmend, unseren Willen umlenkend und unseren Leib als Tempel deines Geistes weihend. Wir danken dir für jeden noch so kleinen Beweis, dass du in uns am Werk bist. Für jede Sünde, die die Macht verloren hat, unsere Zustimmung zu erzwingen, für jede Gnade, die Wurzeln geschlagen und Frucht zu tragen begonnen hat, für jedes Verlangen nach Heiligkeit, das aus einem Herzen aufsteigt, das einst nur Sünde begehrte. Und doch, Vater, kommen wir vor dich als solche, die den Schmerz kennen, den der zweite Teil des Bekenntnisses beschreibt. Unsere Heiligung ist unvollkommen. Die Überreste der Verderbnis, die in jedem Teil unserer Natur zurückbleiben, sind eine tägliche Last für unsere Seele. Unser Verstand ist noch verdunkelt durch Vorurteil und Irrtum. Unsere Neigungen hangen noch an der Welt, wo sie zu dir aufsteigen sollten. Unser Wille zögert noch, wo er zum Gehorsam springen sollte. Wir haben dich mit geteiltem Herzen geliebt, dir mit lässiger Hand gedient und Sünden bereut, zu denen wir wie ein Hund zu seinem Gespei zurückgekehrt sind. Der Krieg in uns ist beständig, und wir sind seiner müde. Wir haben Schlachten verloren, die wir hätten gewinnen sollen, Boden preisgegeben, den wir hätten halten sollen, und dem Feind Anlass gegeben, deinen Namen zu lästern. Vergib uns, wir bitten dich, um deines Sohnes Willen, auf den wir vertrauen. Lass unser Versagen nicht zum Anlass der Verzweiflung werden, sondern zu neuer Abhängigkeit von dir. Erinnere uns daran, dass der Krieg selbst ein Zeichen der Gegenwart deines Geistes ist. Denn die Toten fühlen keinen Kampf und die Unbekehrten führen keinen Krieg gegen ihre Sünde. Erinnere uns daran, dass der Anfänger und Vollender unseres Heils noch nie einen Feldzug verloren hat und dass der Kampf in unserer Seele einer ist, den er selbst zu gewinnen verheißen hat. Gewähre uns, so flehen wir, die Gnade der heiligen Wachsamkeit. Lass uns nicht unwissend sein über die Anschläge des Feindes, noch sorglos über die Verderbnis, die bleibt. Mach uns gründlich in der Selbstprüfung, bestimmt in der Busse und schnell, zum Kreuz zurückzukehren, wenn wir gefallen sind. Stärke unsere Hände zum Kampf. Wenn das Fleisch Lust verspricht, gib uns Augen, das Gift unter dem Honig zu sehen. Wenn die Welt winkt, gib uns Ohren, die stille, leise Stimme zu hören, die von einem besseren Vaterland spricht. Wenn der Teufel anklagt, gib uns den Schild des Glaubens, seine feurigen Pfeile zu löschen, und das Schwert des Geistes, ihm mit den Verheißungen des Evangeliums zu antworten. Wir beten für alle deine Heiligen, die in diesem Krieg müde geworden sind. Tröste, die lange gekämpft und wenig Fortschritt gesehen haben. Richte auf, die gefallen und versucht sind, liegen zu bleiben. Stärke, deren Hände hangen und deren Knie wanken. Lass die Hoffnung auf den endgültigen Sieg sie im gegenwärtigen Kampf tragen und lass den Vorgeschmack der Herrlichkeit die Bitterkeit des Weges versüßen. Bringe uns zuletzt, Herr, in jenen seligen Zustand, in dem der Kampf beendet und der Sieg vollständig sein wird, in dem kein Überrest der Verderbnis mehr bleiben wird, in dem der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib vollkommen dem Bilde deines Sohnes gleichgestaltet sein wird. Bis zu jenem Tag bewahre uns im guten Kampf, im Aufblick zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und sitzt zur Rechten des Throns Gottes. In seinem Namen beten wir, der alle Zeit lebt und für uns eintritt. Amen.